Wir hören auf Gottes Wort zum heutigen Sonntag aus Lukas 12, die Verse 16 bis 21. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns unter dein Wort gerufen hast. Danke, dass wir dich am Erntedankfest heute in besonderer Weise als Schöpfer ehren, preisen und anbeten dürfen. Wir danken dir für deine Schöpfung, für die Schönheit deiner Schöpfung und dass du sie bis auf den heutigen Tag erhalten hast. Danke, Herr, dass auch in diesem Jahr Saat und Ernte entsprechend deiner Verheißung sich erfüllt hat, nicht aufgehört hat. Danke für alle äußeren Wohltaten, mit denen du uns reich beschenkt hast und versorgt hast. Wir bekennen dir unsere Undankbarkeit, unser Vergessen, unsere Gleichgültigkeit. Vergib du es uns. Und doch sagst du auch über deiner Schöpfung, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und diese deine Worte aus der Ewigkeit, Herr, die brauchen wir so dringend auch heute Morgen. Wir bitten dich, Herr, dass du dir Zugang verschaffst zu unseren Herzen, unseren verhärteten, unseren ängstlichen, sündhaften, ängstlichen Herzen und dass du uns begegnest mit deinem Wort. Bitten dich für Andreas Schäfer, dass du ihn bevollmächtigt segnest in der Auslegung deines Wortes. Bitten dich für alle Gottesdienste in unserem Land, dass das noch durch unser Land schallen darf, dass du Retter, Erlöser, Heiland der Welt bist. Bitten dich auch, dass du dein Volk Israel segnest, in aller Bedrängnis, in aller Not. Und danke, dass wir jetzt mit der Obernschar, die Gottesdienst vor deinem Thron feiert, verbunden sein dürfen und dass du jetzt mitten unter uns bist. Wir beten dich an. Amen.
Was für ein schöner Termin. Der erste Sonntag im Oktober. Nein, das steht nicht in der Bibel, dass man am ersten Sonntag im Oktober Erntedankfest feiern muss. Es gibt auch Sachen, die nicht in der Bibel stehen und trotzdem gut sind. Dass wir neben allem sage Dank Gott alle Zeit und für alles, wir im Rhythmus des Jahres und im Rhythmus der Gemeinde auch einen besonderen Termin haben, an dem wir unseren Dank zum Ausdruck bringen. Dass wir ihn in diesem Raum auch noch so wunderschön optisch zum Ausdruck bringen können, das sei auch an dieser Stelle gesagt. Dank diesem wunderbaren Gott. Wir werden uns auch diese Dankbarkeit nicht madig machen lassen, dass natürlich man über alles Mögliche diskutieren könnte, über Regeln für die Landwirtschaft und weiß was ich, was alles. Erst einmal, danke, mein Gott, danke, danke, danke. Unser Leben hängt in aller Moderne, in der wir uns da durchschlurfen, es hängt immer noch am Noahbund, wie wir es im Gebet gehört haben. Das ist so. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Was für ein Satz, was für ein Gott. Und er hält das durch, der hält das durch. Das spielen wir verrückt und ändern die Welten und machen sonst was. Aber er sagt, ich habe das gesagt, ich halte mich dran, ihr könnt euch darauf verlassen. Und wir stehen da und sagen, danke, danke mein Gott. Danke für das alles, was du uns da geschenkt hast. Tag für Tag, ununterbrochen. Und viele von uns leben ja jetzt schon Jahrzehnte auf dieser Erde, haben tausende und abertausende Tage gelebt unter der Treue, unter Barmherzigkeit, unter Zuwendung dieses Gottes. Ihm sei Dank. Ganz eindeutig ein guter, wichtiger, zentraler Termin für unser geistliches Leben. Und jetzt einer der Erntedankfesttexte, ja, tatsächlich einer der vorgeschriebenen Erntedankfesttexte ist dieses wunderschöne Gleichnis aus Lukas 12. Dieses Gleichnis aus Lukas 12 hat natürlich eine unglaubliche Wirkungsgeschichte gehabt in den letzten 2000 Jahren. Es hat auch eine Wirkungsgeschichte unmittelbar in der Bibel, denn das, was hier Jesus erzählt hat, dieses kleine Gleichnis, was aus einem ganz komischen äußeren Anlass entstanden ist, wir hören es ja gleich noch, dieses Gleichnis hatte eine weite Wirkung in die apostolische Lehre hinein. Sie haben das jetzt im Hinterkopf, Sie haben jetzt die Sätze gehört aus Lukas 12, jetzt lese ich Ihnen einfach einmal apostolische Lehre dazu. 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, schreibt der Apostel Paulus, und den Reichen dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf diesen unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sind, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, da sie das wahre Leben ergreifen. Das ist Paulus zu Lukas 12. Und da gibt es noch viele andere Parallelstellen dazu, die man jetzt zitieren könnte, die mit hier hineingehören. Also eine weite, weite, weite Wirkungsgeschichte. Und das Thema ist ja klar. Es ist ja diese wunderschöne, gute Frage, wer ist reich? Wer ist reich? Wenn wir direkt davor lesen, Lukas 12, direkt davor, da gibt es so eine komische Geschichte und die ist so deutsch, dass man denkt, sie kann gar nicht in der Bibel stehen. Denn es heißt hier, da kam einer aus dem Volk und sprach zu Jesus, sag doch meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Eine Erbstreitigkeit. Es geht ums Geld, um die Grundstücke, um die Häuser. Und da ist was schiefgelaufen, da ist nicht sowas gelaufen, wie man es gedacht hat. Und dann sagt Jesus, Mensch, wer hat mich denn zum Richter oder zum Erbschlichter über euch gesetzt? Aber, ich mache jetzt mal einen kleinen Satz rein, aber wenn ihr schon mal beim Thema Geld sind, dazu kann ich euch auch was sagen. Und dann kommt der Text. Ja, dann kommt der Text und der kommt mit dem Satz, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. So Luther. Oder das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Das Leben eines Menschen hängt nicht von dem ab, was er besitzt, auch wenn es noch so viel ist. Mit dem Satz steht er da und dann kommt die Beispielsgeschichte. Und die Beispielsgeschichte hat das große Thema, wer ist reich? Wer steht denn da? Da stehen jetzt noch die Leute da, da steht noch der da mit seiner Erbschaftsgeschichte, da stehen andere Menschen da und da stehen natürlich auch die Jünger da. Ja, selbstverständlich stehen auch die Jünger da. Da stehen also die da, die nachher in der Nachfolge von diesem Jesus unterwegs sind. Da stehen die da, die auch schon den 1. Timotheusbrief, dann Kapitel 6, mit im Ohr haben, wenn sie das Evangelium von Jesus hören und lesen. Und natürlich steht die Frage da, wer ist denn reich? Wer ist denn reich? Und dann denke ich, können wir das zuallererst an dieser Stelle mal deutlich sagen, damit da kein Irrtum auftritt. Wir sind reich. Ich denke, da sind wir uns miteinander einig. Wir können über viele soziale Ungerechtigkeiten in unserem Land diskutieren. Da ist manches dran, das weiß ich auch und viele von Ihnen noch viel, viel besser als ich. Über wirtschaftliche Verschiebung und unterschiedliche Kontoauszüge, alles. Aber erst einmal gilt ganz grundsätzlich mit allen individuellen Variationen, die groß sind, gilt ganz pauschal, reich in dem Sinn, wie es hier in die Bibel uns bringt, sind wir. Und zwar in vielfältiger Weise. Da braucht man nun kein globaler Experte sein, um das ganz, ganz schnell sich zu verdeutlichen, dass wir das Vorrecht haben, in einem der reichsten Ecken auf dem ganzen Weltenrund leben zu dürfen. Und zwar nicht nur, was das Konto angeht, sondern auch das Ganze drumherum mit all dem, was Kulturrelevanz für uns darstellt und was wir alles genießen, alles wahrnehmen. Ganz eindeutig, wir sind reich. Uns geht es gut. Und es ist unglaublich wichtig für uns, dass wir das bei allen Problemen, die wir haben, tatsächlich festhalten. Wenn Ihnen das schwerfällt, nochmal sich als reich zu bezeichnen, dann gehen Sie heute Nachmittag mal in aller Ruhe durch Ihre Wohnungen, durch Ihre Häuser, einmal von oben nach unten durch alle Räume hinzu, legen Sie Ihre Autoschlüssel nochmal deutlich hin und holen Sie Ihre Kontoauszüge rein, machen Sie Ihre Safes auf, holen die Aktien raus und sagen bitte einen Satz, ein Wort. Danke, danke, mein Gott. Mann, was haben wir's gut? Was hast du uns über die Maßen reich gemacht? Unglaublich reich gemacht. Und ich weiß auch, die mit ihren kleinen Autos oder fehlenden Autos, aber dank, und die mit ihren fehlenden Aktien auch, aber dank, und die kein Haus haben, dank. Dank für das, was du an vielem Gutem uns gegeben hast. Was haben wir einen reichen Gott? Haben Sie Gott knickrig erlebt? Ich habe Gott nicht knickrig erlebt. Das habe ich nicht erlebt. Ich habe vor kurzem einen Satz wieder gelesen im Gesetz, im 3. Mose 26. Der hat mich ganz eigentümlich berührt. Da heißt unter anderem im mosaischen Gesetz, das ist ja doch viel stärker im Ernterhythmus drin, als wir, die wir da Meilen weg von Leben, da heißt es im Erntegesetz bei Mose, es kann passieren, sagt da das Gesetz, dass ihr so viel habt, dass ihr noch übrig habt, wenn schon das Nächste kommt. Unglaublich. Ihr müsst, so heißt es im levitischen Gesetz, das vom Vorjahr wegtun, weil das Neue kommt. So ist Gott. So viel gibt er, dass man sagt, Herr, ich bin ja noch gar nicht fertig mit dem Alten und du schiebst schon das Neue hin, dass sie, wenn sie gerade am Essen sitzen würden und sie haben noch den Teller vor sich und es kommt schon der nächste Teller, sagt, stoppe. So ist Gott, so versorgt uns dieser Gott. Er hat uns über die Maßen reich versorgt und wir haben ein richtig schönes Problem, Wir sind reich. Sind wir reich? Natürlich, Sie haben das ja gespürt, Sie spüren das ja, diesen Text. Dieser Text hat ja eine unglaubliche Schönheit, dass er nicht nur so auf der einen Ebene da vor sich hinläuft. Das ist ja typisch Jesus, dass die Frage, wer ist eigentlich reich, von ihm natürlich jetzt eine ganz, ganz andere Beantwortung bekommt. Nämlich in dem Sinn, dass da plötzlich eine Figur auftaucht, die ist nun kompatibel in sehr viele Zeitfenster und Gesellschaften und Kulturen einsetzbar. Dieser Mann, der tatsächlich diese ganz einfache Beschreibung kommt, ein reicher Mensch, der taucht auf. Und klar, wir müssen den Mann ja nicht schlecht machen. Was er da macht, ist alles richtig und normal und wirtschaftlich sinnvoll und angemessen, Investitionen und Kapitalerträge, bla bla bla. Wissen wir alles, kann ich alles locker überspringen. Das ist ein ganz normaler Mensch. Und da steht auf der einen Seite steht da nur tatsächlich, der ist reich. Und auf der anderen Seite geht es Ihnen nicht auch so. Je länger Sie diesen Typ angucken, desto mehr merken Sie, der ist ja bitterarm. Der ist ja bitterarm. Mann, was geht's dem dreckig, dem Typ? Das Erste, was uns sofort auffällt, ist, der weiß gar nicht, woher das alles kommt, was er da hat. Was ist das, ein armseliges, reduziertes Menschsein, wenn ich nicht mehr weiß, woher das kommt, was ich da habe? Dann stehe ich sogar in der hirnrissigen Gefahr, zu meinen, ich hätte das hingekriegt. Und an mir läge es. Ist das ein bitterarmer Mensch, der den Absender der Gaben nicht mehr kennt und deswegen die Gaben als die seinen auf seinem Konto verbucht. Und daraus folgt ja sofort, dass das die zweite Armut, der hat gar keinen Adressaten, der weiß gar nicht, wohin er Danke sagen soll. Und deswegen tut es auch nicht. Er kann sich ja den Text ja nur selber auf die Schulter klopfen, in seiner Armseligkeit. Und plötzlich merken wir, das Einzige, was der Typ hinkriegt, ist ich. Das alles. Mann, ist der Typ arm. Arm ist, wer keinen Absender für die Gaben mehr kennt. Wer nicht den einen Absender mehr kennt und wer deswegen auch wieder keinen Adressaten hat für seinen Dank, der ist arm. Der ist richtig arm. Oh. Ja. Dann sind wir aber ein bitter armes Land. Dann sind wir aber ein bitter armes Land. Und wir sitzen heute Morgen hier und Sie kriegen das mit und wo auch immer Sie diesen Gottesdienst mitverfolgen und entdecken diesen Moment, wie Sie, die Sie mit mir den Namen Gottes kennen, einen unglaublichen Reichtum besitzen. Reich ist in der Bibel, wer Gott Danke sagen kann, der ist reich. Reich ist, wer den Absender kennt. Reich ist, wer den Adressaten kennt. Reich ist, wer in seinem Leben nicht so zusammengekrampft in dieser kleinen letzten Höhle des Egoismus fahren muss, sondern wer das noch weiß, es gibt den allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das Meer und alles, was darin ist. Es gibt den Gott, der den Noah-Bund gestiftet hat und der für Milliarden von Menschen der Versorger ist und seine Gesetze dieses Weltalls und Systems festhält, damit wir versorgt werden können auf dieser seiner Erde. Wer das nicht mehr weiß, der ist arm. Wer das weiß, der hat eine ganz andere Art von Reichtum. Der ist tatsächlich befähigt, Danke zu sagen. Wer keinen Absender hat, ist bitter arm. Wer den Adressaten des Dankes nicht kennt, ist bitterarm. Wer aber den Absender kennt und wer den Adressaten kennt, der ist stinkreich. Der ist stinkreich. Der kann an diesem Tag das entgegennehmen aus der Hand des lebendigen, ewigen Gottes, was er alles da uns geschenkt und gegeben hat und kann mit großer Dankbarkeit über den Gaben den Geber loben und ihn anbeten. Und deswegen gehören die Jesus-Leute zu denen, die aufhören mit dem Murren, die aufhören mit dem Raffen, die aufhören mit dem sich zusammenreißen des Ganzen, sondern die mit einem großen Dank vor Gott dastehen für all die Güte und die Freundlichkeit und die Zuwendungen und den Reichtum, den er gibt. Und dazu gehört, ja, bitte ganz, ganz wichtig, dazu gehört all das, was uns der Geber auch gibt, jetzt tatsächlich zu genießen. Da sind wir manchmal ein bisschen klein wenig verrillt. Bei manchen ist da so eine ganz kleine Irrlehre drin. Die meinen, es würde Gott besonders Spaß machen, wenn wir verhärmt vor dem gedeckten Tisch sitzen. Und sagen, also ganz so arg freuen über das Menü ist vielleicht jetzt nicht geistlich gesund. Doch, bitte, bitte. Wie sagt uns der Timotheusbrief? Es ist da uns gegeben, diese Gaben sind uns gegeben und der Schöpfer gibt sie, all die Fülle, all das, was sie da haben, um sich dran zu freuen, das aufzunehmen, ihr Leben und über die Maßen dankbar zu sein für das, was der Schöpfer, der Allmächtige, in seiner Vielfältigkeit ihnen gibt. Natürlich Freude über die Gaben an den Geber und der Geber ist glücklich drüber. Geht euch doch auch so. Wäre doch komisch, wenn Sie irgendjemand was schenken, das kommt von Ihrem Herzen, und Sie schenken einem Menschen was, na gut, ja danke, aber richtig freuen kann er sich dann auch nicht und richtig annehmen tut das auch nicht und ausnutzen tut das auch nicht. Du denkst, ja, da kann ich es auch bleiben lassen. Jetzt hat er Ihnen schon die ganzen Häuser geschenkt und die Autos und das Geld und Ihr Leben und Ihre Gesundheit und was weiß ich, was alles noch. Sie können ja 1000 Sachen aufzählen. Danke. Danke, ich genieße das, was du mir gibst und freue mich daran. Aber reich bin ich, weil ich den Absender kenne und mein Dank einen Adressaten hat. Gut. Und jetzt schaut das, ja, hier geht es noch genauer an und plötzlich entdecken wir, das gilt ja ganz grundsätzlich gilt. Dieser Mann hier hat ja eine dramatische Fehlentscheidung in seinem Leben getroffen. Das war ja wirtschaftlich super klug. Ökonomische Regeln 1a eingehalten. Und wir merken, die Tiefenschicht ist eine ganz andere. Die eine Oberfläche, das ist alles richtig, aber die Tiefenschicht sagt, das, was du getan hast, das war so grottenfalsch. Grottenfalsch. Grottenfalsch war das, dass er eine lange Rede zu sich selber hält. Eine lange Rede zu sich selber. Er ist ja sich selber der einzige Zuhörer. Das ist ja schon mal tragisch. Ja. Und diese Rede, die er sich da hält, die lautet ja nun, das will ich tun. Und geht in einen inneren Dialog mit seiner Seele. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Will darin sammeln all mein Korn und meine Fuhren. Dann will ich sagen zu meiner Seele, er ist ja immer nur in sich drin. Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Mut, iss und trink, habe guten Mut. Und jetzt kommt ganz kurz, ganz einfach. Ganz schlicht, die Gottesrede in dieses kleine, arme Leben hinein. mit einer für uns brutalen Anrede. Gott sagt zu diesem Mann, du Narr. Das ist natürlich in der deutschen Sprache ein Wort, das ist schon raus aus dem normalen Gebrauch. Da steht, du Dummkopf. Du hast ja nicht mal eine Tasse im Schrank. Wie kann man nur so doof sein? Und das Wort, das was dahinter steht, das ist ja gar nicht nur im Sinne des Intellekt gemeint. Das hat er vielleicht sogar gehabt. Ja, war er wirtschaftlich fit, ökonomische Regeln drauf gehabt. Und das Wort, das was dahinter steht, das ist ja gar nicht nur im Sinne des Intellekt gemeint. Das hat er vielleicht sogar gehabt. Ja, war er wirtschaftlich fit, ökonomische Regeln drauf gehabt. Das ist ja eine Frage des Intellekts, denn Gott sagt, du Narr. Das ist aus dem Alten Testament. Wenn Gott sagt, du Narr, dann sagt er es zu dem, der Tor ist im Alten Testament. Sie erinnern sich, der Tor, der Torheit hat, der nicht in Weisheit lebt. Der Tor lebt ohne Gott. Und das ist dumm. Das ist einfach dumm. Ich weiß, es ist ein bisschen diskriminierend. Ich weiß nicht, wie lange man das noch sagen darf. Aber erstmal, aus der Perspektive der Bibel her, ist der Gottlose der Dumme. Das ist ja schon mal beruhigend. Meistens denken wir es ja andersrum. Aber hier in der Bibel ist ganz klar, der Gottlose ist der dumm. Das ist dumm, was du getan hast. Du lebst ohne den lebendigen Gott. Du spielst dir ein Leben vor, das du meinst zu haben, das hast du gar nicht. Du baust dir eine Welt, die ist gar nicht da. Du denkst zum Beispiel, was für ein Schwachsinn. Völlig falsche Vornamen. Du denkst zum Beispiel, du habest das Leben über Jahre in der Hand. Du denkst zum Beispiel, du könntest dich irgendwie absichern, damit dir nichts passiert. Wodurch auch immer. Was für ein Schwachsinn. Wie kann man nur so doof sein? Du kannst nicht einmal für die nächsten 24 Stunden planen, sagt ihm der lebendige Gott und holt ihn in dieser Nacht zu sich. Das eine. Was für ein Grottenirrtum. Und dem die Majorität der Gesellschaften vor sich hin leben muss, zu meinen, sie hätten das Leben in der Hand. Ich kann was machen, dann passiert mir nichts. Dann bin ich sicher, dann geht alles gut. Und Gott sagt, nein, ich bestimme. Ich bestimme, wie lange du hier lebst. Ich habe dich reingeschickt in das Leben, ich hole dich auch wieder raus. Zu meinem Zeitpunkt und auf meine Art und Weise. Da kannst du noch so viel Häuser bauen und dich noch so viel absichern, noch so viel Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Ich krieg dich. Ja, tatsächlich, ob sie es glauben oder nicht. Da schwingt in Lukas 12 der Gerichtshorizont mit durch. Ja, eindeutig. Da kommen wir nicht drum herum. Das Entscheidende, sagt Gott, ist, dass du einen Termin bei mir hast. Und den Termin habe ich festgesetzt. Und du wirst bei mir erscheinen. Und jetzt merken sie, Mann, jetzt merken sie es. Wie unglaublich Jesus lehren konnte. Es steht ja wieder die Frage da, wer ist denn jetzt reich? Wer ist denn reich? Der Typ war doch reich, reich. Und wir merken plötzlich in diesem Mensch, der ist ja bitterarm. Das ist ein ganz armer Schluff, der da stirbt. Denn der hat ja dann, der hat nichts. Der steht auf der anderen Seite mit nichts, sagt Frau Unwoll. Wer ist reich? Verstehen Sie? Wer ist reich? Und jetzt sehen wir das vor uns, was Jesus uns da sagen will. Er sagt sie am Schluss in diesem unglaublich schönen Wort. Reich bei Gott. Eigentlich besser reich in Gott. Reich in Hinsicht auf Gott. Reich bezüglich Gott. Und dann begreifen wir plötzlich, was der eigentliche Schatz ist. Was der eigentliche Reichtum eines menschlichen Lebens ist. Dass ein menschliches Leben dem lebendigen Gott begegnet ist. Und die kleine Welt aufgegangen ist für die große Welt des lebendigen Gottes. Und der uns das Geschenk gegeben hat, ihm vertrauen zu dürfen. Und das Geschenk annehmen zu dürfen, dass er seinen Sohn für uns gesandt hat. Zur Versöhnung für unsere Schuld. Und wir in die Gemeinschaft mit ihm und dem Vater eintreten dürfen. Und von ihm Gerechtigkeit, Vergebung unserer Lebensschuld, den Himmel weit offen geschenkt bekommen haben. Jetzt sind wir reich. Jetzt sind wir reich. Hier sitzen mit mir, die in Jesus Christus ihre Heimat haben. Hier sitzen mit mir, die in Jesus Christus ihren Stand haben. Hier sitzen mit mir, die in Jesus Christus ihre Zukunft haben. Reiche Leute, ihr Reichen hier, ihr über die Maßen Reichen. Hier sind die Reichen. Das muss man doch wissen. Das muss man doch wissen. Dass ihr tatsächlich... Er begreifen muss, ich werde gar nicht bleiben, ich werde vor Gott auftauchen. Und wenn ich vor Gott auftauche, dann stellen sich die Dinge vollkommen anders dar. Arm und reich, das wird vollkommen neu definiert. Reich ist, wer Gott Danke sagen kann, und reich ist, tatsächlich reich ist, wer Gott als Schatz hat. Der ist reich. Sehen Sie, zu diesen Reichen dürfen Sie gehören. Wenn Menschen Sie fragen nach dem Reichtum Ihres Lebens, dann können Sie ja diese klassische Werbespruch loslassen, mein Haus, mein Auto und so weiter. Das ist so nett, das ist für den Eingang nicht schlecht. Aber das ist doch nicht alles. Das ist doch nicht alles. Und wenn Sie fragen, was ist mein Reichtum, dann ist das für Christen so klar. Jesus. Jesus ist mein Reichtum. Das ist mein Schatz. Mein absoluter Schatz. Das können Sie mit keiner anderen Währung aufwiegen. Das können Sie in keiner anderen Dimension sagen. Das ist mein Schatz, mein absoluter Schatz. In diesem Jesus habe ich alle meine Schulden weg. Alle. Rückwärts, aktuell, vorwärts. Alles weg. Was für ein Reichtum. In Jesus habe ich Anteil an allem Reichtum dessen, dem ich gehöre. An Jesus. Er ist, Hebräer 1, gestern haben wir es zitiert, er ist der Erbe des Alls. Und ich mit drin. In Jesus habe ich den Himmel offen. In Jesus habe ich alles, absolut alles. Ich bin reich. Wer ist reich? Wer Jesus, wer Gott als Schatz hat. Okay. Das ist ein guter Text, oder? Das ist ein guter Text. Wer ist reich? Reich ist, wer Gott Danke sagen kann. Reich ist, wer Gott, wer Jesus als Schatz hat. Und jetzt kommt ein dritter Gedankengang, der hier schon angedeutet wird in Lukas 12 und den der Timotheus aufnimmt, Kapitel 6, dass er ja heißt, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich in Gott. Aber wenn ich jetzt reich in Gott bin, dann kann ich wieder sammeln. Jetzt kann ich wieder sammeln. Jetzt geht das ganze Sammeln wieder los. Reich ist... ist ja gut, die Frage, was sammeln Sie jetzt? Oh Mann, natürlich nicht mehr den Krempel von jetzt. Das ist ja ganz klar. Da habe ich ja genug. Ich danke meinem Gott für alles, natürlich. Aber jetzt kommt noch mal was ganz anderes dazu. Es gibt tatsächlich in der Bibel das Phänomen einer geistlichen Sammelleidenschaft. Sammler, sind ihr Sammler? So, das will ich haben. Da bin ich mit meinem ganzen Denken und Überlegen dahinterher, wie kriege ich das, um meine Sammlung zu vervollständigen. Bei vielen von uns sind die Vitrinen noch leer. Oder sie sind zumindest schon mal angedeutet. Aber jetzt könnte diese geistliche Sammelleidenschaft beginnen. Dass sie Gutes tun. Reich werden an guten Werken. Gerne geben, behilflich sind, sich da einen Schatz sammeln als guten Grund ihrer Zukunft. Hallo, Paulus, ihr Paulus. 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Geistliche Sammelleidenschaft. Auf die Plätze, fertig, los. Sie alle haben was, womit sie sammeln, wuchern, einbringen können. Ja, natürlich. Gaben, Fähigkeiten. Ja, natürlich. Geld, Zeit, alles, alles rein in diese Sammelleidenschaft des Gutes tun, des Reichwerden an guten Werken, des gerne Gebens, des Behilflichseins, des sich einen Schatz sammeln. Bengel, der Prälat, hat das in seiner ganz besonderen württembergischen knappen Art so formuliert: Sammeln durch Geben, ein liebliches Widerspiel. Sammeln durch Geben, ein liebliches Widerspiel. Hat sie die Sammelleidenschaft schon erfasst, die geistliche Sammelleidenschaft? Es gibt ja so wunderschöne geistliche Prinzipien, die einem helfen, dass man mehr Zeit hat für Sammeln. Das ist das Problem. Wir haben zu wenig Zeit für Sammeln. Wir müssen uns mit so viel beschäftigen und deswegen muss man sich Zeiten schaffen, Raum schaffen, damit man mehr Zeit hat für die eigentliche Sammelleidenschaft. Und deswegen, verstehen Sie, muss man sich Grenzen setzen für das Normale, damit man zum Eigentlichen, was einem eigentlich Spaß macht, auch noch kommt. Dazu gehört zum Beispiel aus einer biblischen Regel, 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 8, ein sich selbst gesetztes Genug. Das ist ein unwahrscheinliches Geschenk. Wenn ich irgendwann sagen kann, für mich reicht's. Ist genug. Ich muss jetzt nicht noch mehr haben. Der vierte Wagen bringt's nicht. Ja. Die 8. Immobilie ist nicht nötig. Sie können das runter transportieren auf Ihr Level. Genug. Genug, genug, genug. Ein Segen, wenn ein Mensch sagen kann, es ist genug. Glauben Sie mir, dann haben Sie plötzlich Zeit für Sammeln. Denn bis dahin waren Sie immer noch beschäftigt, mehr, mehr, mehr. Wenn aber jetzt genug ist, haben Sie plötzlich Zeit. Sie haben Ressourcen frei. Ressourcen gibt man auch frei durch das Prinzip der kommunizierenden Röhren. Physik, alles soweit klar. Das heißt, wenn Sie da unten in der Röhre das rausschieben und das fließt durch, das löst viele Probleme. Wenn es bei Ihrer Seite nicht mehr reingeht, auf Ihrer Seite der Röhre, ja, dann löst das Prinzip der kommunizierenden Röhren, dass das weitergeht. Und an vielen hängt ja nicht nur eine Röhre, sondern ganz viele Röhren. Und hat man mehr Zeit, weil man sich nicht mehr bemühen muss, wie man die eine Seite der Röhre immer höher macht, wie man es auf der anderen Seite wieder rausgehen lässt. Oder es gibt das Prinzip in 1. Korinther 16, Sie merken, das sind schöne geistliche Welten, einer geistlichen Ordnung. Da wird so richtig gesagt, regelmäßig, jede Woche legt das zurück, was für Gott ist. Dann rutsche ich da nicht so rein, sondern ich muss ja meine Sammelleidenschaft auch ein bisschen perfektionieren. Ihre Abos, die Sie haben für Ihre Goldmünzen, haben Sie auch irgendwie perfektioniert. Ja. Und was Sie alles so sammeln, natürlich. Und dann muss ich ja miteinander klarkriegen, merken Sie, jetzt habe ich plötzlich Zeit. So, mein Gott, jetzt habe ich Zeit, um meiner Sammelleidenschaft zu frönen. Mein Gott, mein Leben ist geklärt, ich habe alles, ich habe genug, danke dafür. Ich möchte gerne jetzt leidenschaftlich sammeln. Also, mein Gott, was ist das gute Werk? Was ist das Gute, was ich tun kann? Wie kann ich behilflich sein? Wie kann ich einen Schatz sammeln, einen guten Grund für meine Zukunft? Ich wünsche Ihnen so endlich viel Zeit und Spaß und Raum und Ressourcen, Ihnen und mir, Ihre geistliche Sammelleidenschaft in ganzen Zügen auszuleben. Sind Sie reich? Sind Sie Sammler? Je länger ich über diesen Text nachgedacht habe, dachte ich, das ist Jesus. Das ist Jesus. Da kommt so irgendeiner und dackelt dabei im Anblick so blöden Erbgeschichte. Und er sagt, wenn wir schon mal dabei sind, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wer ist reich? Wer ist jetzt reich? Reich ist, wer Gott Danke sagen kann. Der Absender und der Adressat kennt. Sind Sie reich? Wer ist reich? Reich ist, wer Gott, wer Jesus als Schatz hat. Sind Sie reich? Reich ist, wer von der himmlischen Sammelleidenschaft erfasst ist. Sind Sie reich? Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit mir zu den wirklich reichen Menschen gehören dürfen. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie immer reicher werden. An Danke zu Gott, an Jesus Schatz und an geistlicher Sammelleidenschaft. Willst du mir geben, womit mein Leben ich kann ernähren, so lass mich hören, allzeit im Herzen dies heilige Wort. Gott ist das Größte, das Schönste und Beste. Gott ist das Süßste und Allergewisste aus allen Schätzen, der edelste Hort. Zum Gebet lade ich Sie ein, aufzustehen. Also, Herr Jesus Christus, sind ganz viel Reiche mit mir hier. Und dafür wollen wir natürlich dir an diesem Morgen von ganzem, ganzem, ganzem Herzen danken. Das ist ja ein Reichtum, der in unser Leben hineingekommen ist, ohne unser Zutun, ohne unsere Leistung, ohne unser Vermögen. Du hast uns diesen Riesenschatz einfach geschenkt. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass wir den Absender der Gaben kennen. Wir wissen, wo unser Dank hingeht, an dich, den allmächtigen Gott. Und wir haben unendlich viel Grund, dir zu danken. Wir sind in jeder Hinsicht Reiche. Danke für den Reichtum, dass wir deinen Namen nennen können und Danke sagen können. Danke, Herr Jesus Christus, dass du unser Schatz bist für alle Zeiten und dass wir nicht mehr bitterarm durch dieses Leben laufen müssen und bitterarm vor dem lebendigen Gott auftauchen müssen, sondern dass du unser Reichtum, du unser Schatz, du unser Glück, du unser Ein und Alles bist. Und danke, dass jetzt die Tür aufgeht für himmlische Sammelleidenschaften, für alles hinein zu investieren, was uns ermöglicht wird an freien Ressourcen in jeder Hinsicht, um teilzuhaben am Schatz im Himmel. Herr Jesus, wir sind reiche Leute und wir ehren dich, preisen dich, beten dich an und danken dir. Und in dir kommen wir zu deinem Vater und zu unserem Vater, um gemeinsam zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.